Breitband-Topic.
Wie leben Flüchtlinge in Lagern und warum kommen sie nach Europa? Viele von uns haben davon, wenn überhaupt, nur eine abstrakte Vorstellung. Digitale Medien versuchen, unser Bild von Flucht ganz neu zu prägen, zum Beispiel durch aufwendig gemachte interaktive Dokumentationen, die den Alltag von Flüchtlingen veranschaulichen.
Die Schauplätze von Flucht und Vertreibung in Kenia, dem Irak oder Griechenland kommen uns so plötzlich ganz nah. Tobias Feld stellt eine Reihe beeindruckender Nahaufnahmen vor, die im Internet zu finden sind.
Plötzlich steht man in Dadaab, dem größten Flüchtlingslager der Welt. Seit 1991 fanden im Norden Kenias rund 500.000 Somalier Zuflucht vor Bürgerkrieg und Hunger. Tausende kommen täglich hinzu. Über 8.000 Kinder erblickten hier das Licht der Welt. Mitte 2014 verzeichnete das Flüchtlingshilfswerk der UN weltweit 56,7 Millionen Flüchtlinge, den höchsten Stand seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Doch das Beeindruckendste sind nicht Zahlen wie diese, es sind die Menschen dahinter. Wie Dadaab-Stories macht derzeit eine ganze Reihe multimedialer Webdokumentationen ihr Schicksal sichtbar. In verschiedenen Videoclips führt die kenianisch-amerikanische Produktion durch ein Lager, dessen Bewohner aller Not zum Trotz nicht ihren Lebensmut verloren haben. Hier wird geliebt und geheiratet, gearbeitet und Kunst geschaffen. In den Augen der Produzentin Liz Manis richten Medien ihr Augenmerk nur im Falle schriller Schlagzeilen auf solche weit entfernte, schmutzige Ecken des Globuses. Mit Dadaab-Stories wolle man der weltweiten Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, all die außergewöhnlichen und inspirierenden Menschen kennenzulernen, mit denen man die Ehre zu arbeiten gehabt hätte. Etwa die 18-jährige Koswa Asadwasame, die dem Flüchtlingsleben mit Poesie begegnet. Oder dem ehemaligen Profifußballer Somalias, Mohammed Ali Ahmed, der sich rührend um sein gehandicaptes Kind kümmert.
Ich habe 9 Kinder. Einer davon ist Abdirsak. Er ist mehrfach behindert, kann nicht gehen, sitzen oder für sich selbst sorgen. Das macht es für mich wirklich schwer, seit seine Mutter uns vor 1,5 Jahren verlassen hat.
Die Reise ins syrische Flüchtlingscamp Domis im Norden des Iraks beginnt mit der Geräuschkulisse spielender Kinder, ehe dem im anschwellenden Verkehrslärm der Muezzin zum Gesang ansetzt. Schließlich spannt sich der Blick über dieses schwarz-weiß illustrierte Labyrinth Refugee Republic mit seinen unzähligen Gassen, Zelten und Bretterbuden, die sich auf 4 verschiedenen Routen erkunden lassen. 37% der 58.000 Bewohner sind jünger als 15 Jahre. Vor allem die Kinder dominieren denn auch das Lagerleben. Auf einer kleinen Anhöhe verkaufen 2 von ihnen Wellensittiche, während das Waisenkind Fatma Gül die Geschichte ihrer Flucht in einen Gesang kleidet. Wie Mosaiksteinchen fügt sich so ein Bild zusammen, das einen tief in den Alltag eines Flüchtlingscamps eintauchen lässt. Die Dokumentation aus Klängen und Bildern, Illustrationen und Filmen erzeugt einen Sog, der einen die Zeit vergessen lässt. Was bleibt, sind Geschichten wie die der Syrerin Zainab Hassan Kassim.
Aleppo war in jeder Hinsicht großartig. Als Frau konnte man selbstständig die Einkäufe erledigen. Doch dann wurde unser Haus bombardiert. Nun leben wir seit 1 Jahr hier im Lager. Doch ich möchte so bald wie möglich wieder zurück. Schließlich lebt meine Familie noch dort.
Am Anbeginn der Doku Der Zaun schweift der Blick nur über ein großes blaues Meer. Eine multimediale Reportagereise entlang der Grenzen Europas. Vom Ghetto Melilla über das Drehkreuz Istanbul bis zur Insel der Hoffnung Ägäis unternimmt hingegen die hintergründige Produktion Der Zaun. Den Syrer Walid im Istanbuler Schleuserviertel Aksaray begleitet man auf seiner Odyssee Richtung Europa ebenso wie Mohamed Jim bei seinen verzweifelten Versuchen, die spanische Enklave Melilla zu erreichen. Nach der Erfahrung des Fotojournalisten Benjamin Stöss hätten sie mit ihrem Projekt gerade zur Hochzeit Pegidas und anderer Bewegungen viele Leute für das Thema sensibilisieren können. In der Tat wurde Der Zaun jüngst mit dem Europäischen Online-Medienpreis für Integration CIVIS ausgezeichnet. Noch einen Schritt weiter geht die App My Life as a Refugee. Der Mediennutzer schlüpft hier in die Rolle eines Flüchtlings. Wenn ein Konflikt dein Dorf einkreist, fragt die vom UN-Flüchtlingswerk lancierte App, oder du politisch verfolgt wirst, harrst du bei deiner Familie aus oder ergreifst du die Flucht? Diese einzigartige App, schreibt der britische Guardian, scheue nicht davor zurück, das wahre Schicksal der Flüchtlinge sichtbar zu machen. Mithilfe der Fluchtgeschichten der Hauptfiguren Aminka, Paolo und Merizia kommt uns der tägliche Kampf der Flüchtlinge ums Überleben plötzlich ganz nah.
Tobias Feld war das, über das Sichtbarmachen von Flüchtlingen im Netz.
Bei uns im Studio ist jetzt Julia Tieke. Sie ist Journalistin und Feature-Autorin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch hier für unser Programm Deutschlandradio. Herzlich willkommen.
Hallo.
Julia Tieke lernte während einer Recherche den jungen Syrer Fayez kennen und hat mit ihm während seiner Flucht nach Europa einen intensiven Austausch über Facebook geführt. Erst machte sie daraus ein Hörspiel, dann veröffentlichte sie den Dialog als Buch. Das Ganze heißt »Mein Akku ist gleich leer«.
Genau, und dieses Buch beinhaltet den Austausch über den Facebook Messenger. Hast du den, Julia, als Journalistin eigentlich geführt oder war das irgendwann ein Dialog unter Freunden?
Also dieser Chat war eigentlich ein rein privater Chat tatsächlich, weil ich eben Fayez kennengelernt hatte und dann für eine Recherche eines sehr langen Features, einstündigen Features. Ich habe dann angefangen, das Manuskript zu schreiben und wollte damit beginnen, die Begegnung mit Fayez zu beschreiben, weil die sehr eindrücklich war. In der Südtürkei hatte ich ihn getroffen. Und ich hatte dann gehört, er hätte sich auf die Flucht gemacht und ich wollte dann einfach wissen, wo ist er jetzt, wie geht es ihm? Und so fängt der Chat auch an und das war erstmal eine rein private Sache und nicht zur Veröffentlichung bestimmt.
Wie kam es denn dann dazu, dass du beschlossen hast, das ist so wichtig oder das ist vielleicht so aussagekräftig, dass wir daraus mehr machen als nur einen ganz privaten Dialog, sondern dass das eben jetzt auch noch als Buch veröffentlicht wird?
Ja, das war ein längerer Prozess. Also ich hatte diese Unterhaltung, habe wenig darüber erzählt Leuten. Es war wirklich eine andere Zeit, muss man sagen. Es ist jetzt ein knappes Jahr her. Wir lesen jetzt über Journalisten, die in der Zeit darüber schreiben, wie sie Menschen aus Ungarn nach Österreich bringen, über die Grenze. Vor einem knappen Jahr war es ganz anders. Ich war mir zum Beispiel gar nicht sicher, grenzt es an Fluchthilfe, schon allein Geld anzubieten. Ich habe wenig darüber gesprochen, bis ich irgendwann gemerkt habe, es belastet mich, weil es ist eine schwierige Situation auch. Und irgendwann fand ich mich auf dem Zahnarztstuhl wieder und es war klar, ich knirsche in der Nacht. Und dann war klar, okay, mich belastet das. Ich habe angefangen, darüber zu erzählen. Und dann haben mir mehrere Leute gesagt, veröffentlicht das. Ich habe dann eine Weile gezögert noch und dachte dann aber irgendwann, ja, es ist ein guter Text, so rein dokumentarisch, weil er eben was erzählt über die Kommunikation zwischen sehr verschiedenen Situationen. Und es ist eben nicht über jemanden, sondern es ist wirklich über ihn und mich. Und dann habe ich ihn natürlich um Erlaubnis gefragt. Es war noch nicht klar, kommt er an. Die Balkanroute war noch ziemlich unbekannt. Auch das spielte eine Rolle. Man hatte viel gehört dann übers Mittelmeer. Aber eben die Route, die jetzt durch die Medien im Moment sehr präsent ist, die er gegangen ist, war damals wirklich im Grunde nicht bekannt. Und das waren zwei Gründe zu sagen, okay, ich frage ihn, ob er einverstanden ist.
Wenn man das Buch liest, dann wird ziemlich schnell deutlich, was da für Lebensrealitäten aufeinandertreffen. Da schreibt jemand eine Nachricht aus einem mazedonischen Wald. Du selbst warst hier in Deutschland, legst dich abends ins Bett, wie wir alle. Wie hat sich diese Situation live angefühlt, wenn man das so live quasi miterlebt?
Naja, also es war eben schon, ich war eben nervös in der Zeit. Ich habe angefangen, mit den Zähnen nachts zu knirschen. Hilflos und auch überfordert teilweise, weil ich konnte ja gar nicht viel tun. Und sozusagen, es gibt ja auch in diesem Text dann die Aufmunterung durch Fayez an mich, also dass er sozusagen in so eine Situation kommt, sagt, mach dir keine Sorgen. Und ja, es war eine Zeit, wo einfach nochmal, es war mir auch vorher klar, aber ich denke mir und vielleicht dann auch den Lesern wird so bewusst, mit was für einem Privileg wir hier eigentlich leben, also geografisch und historisch. Und ja, das ist so ein ganz wichtiger Punkt im Text. Aber das war eben eine Zeit, in der das klar wird, wenn man eben sagt, ich gehe jetzt ins Theater, ich stelle den Chat jetzt aus und man schreibt es jemandem, von dem man weiß, der ist jetzt gerade in seiner Hütte im Wald oder Schlimmeres.
Was diese Form der Kurznachrichten jetzt in Buchform ja auch so besonders macht, das ist ja diese Authentizität. Fayez befindet sich das ein oder andere Mal in gefährlichen, ja fast schon so auswegslosen Situationen. Und trotzdem schreibt er, wie wir auch ja jeden Tag auf WhatsApp oder so, mit Humor, als junger Mann, der einer jungen Frau in Deutschland schreibt. Und dann ist er wieder völlig niedergeschlagen, möchte nicht mehr weiterleben, stellt sein Menschsein in Frage. Sind diese nicht fiktiven Dokumente eine Möglichkeit, Menschen das Schicksal näher zu bringen, also es verständlicher zu machen?
Also ich denke schon, ich hoffe schon. Das Feedback sagt es auch, da muss man natürlich die Leute fragen, die es gehört haben und die es lesen. Also das Feedback auf den Text ist sehr stark und ich glaube, dass hier eine große Rolle spielt, dass eben vor diesem Medium Internet, Chat sozusagen diese Nähe erzeugt wird, eine direkte Begegnung, fast, also natürlich nicht gleich direkt, aber fast so direkt wie Menschen jetzt hier zu begegnen, was ja auch sehr viel verändert. Und ja, und eben so auch die eigene Rolle vielleicht stärker zu reflektieren. Und meine Hoffnung ist immer, dass es sozusagen nicht nur darum geht, ein Schicksal einem näher zu bringen, sondern eben, ja, dadurch, dass die eigene Rolle hier vielleicht stärker mit reflektiert wird, wie wir hier leben, dass eher eine Solidarität entsteht als ein Mitleid zum Beispiel. Also Empathie ist natürlich so eine Voraussetzung oder das Schicksal näher zu bringen ist eine gute Voraussetzung, ja, um vielleicht dann solidarischer auch handeln zu können. Und ich glaube, dass das schon in diesen Dokumentationen möglich ist.
Du hast ja auch sehr starke Emotionen entwickelt in dieser Zeit. Hast du auch im Interview erzählt, da hast du von deiner Wut und Hilflosigkeit gesprochen, die du während dieser Gespräche auch hattest. Auf eine bestimmte Weise sind also ähnliche Gefühle entstanden, wie vielleicht bei den Leuten da waren, die zur Flucht getrieben worden sind. Lässt sich das vergleichen oder wie würdest du es beschreiben?
Naja, so Wut und Hilflosigkeit sind natürlich sehr universelle Gefühle, die durch viele Dinge ausgelöst werden können. Deswegen ist der Vergleich sehr schwierig. Andererseits eben ist es so wichtig, auch zu sagen, ja, auch der Umgang ist gar nicht so leicht. Also es ist auch eine Belastung, ohne dass man dadurch sagt, ihr lebt jetzt was Gleiches wie jemand, der auf Flucht ist. Das ist natürlich nicht so. Aber also die Ursachen sind natürlich ganz, ganz anders. Aber es können Gefühle entstehen, die dann hoffentlich zu einer Handlung kommen. Und diese Gefühle sollte man eben auch nicht ignorieren oder unterdrücken, und ja, sondern damit einen Umgang eigentlich finden. Und das war sozusagen zur Veröffentlichung vielleicht dann nochmal eine der größten Künste oder so die einzige Leistung sozusagen, weil es ist ja einfach ein Dokument, es ist keine Literatur, es ist alles so passiert. Und wichtig für mich war dann aber genau diese Gefühle und diese Unbeholfenheit auch mit drin zu lassen im Text und nicht zu zensieren sozusagen, sondern zu sagen, genau darum geht es auch, das deutlich zu machen, was auch auf meiner Seite passiert ist, und Sätze, die ich sonst niemals so schreiben würde, die aber natürlich dann fallen, die auch so stehen zu lassen.
War das eigentlich eine bewusste Entscheidung, so gar kein Vorwort da drin zu haben, sondern so direkt einzusteigen in diese Chat-Protokolle?
Ja, also genau, neben der Entscheidung, also das Ganze natürlich zu übersetzen und ganz leicht zu editieren, um es verständlicher zu machen, war eigentlich die einzige dramaturgische Entscheidung oder Entscheidung, der einzige Eingriff zu sagen, Anfang und Ende zu setzen. Und es fängt an, wie der Chat angefangen hat. Das Ende habe ich dann relativ bewusst gesetzt an einem offenen Punkt. Also irgendwann war klar, ich war auch sehr froh zum Zeitpunkt, als die Veröffentlichung näher kam, war dann klar, Fayez hat die Flucht geschafft. Also ich hatte irgendwie nie so richtig Zweifel. Es gab auch noch nicht die Geschichten von Lastwagen mit 70 Toten. Ich hatte keine Zweifel, dass er ankommt, aber es war natürlich sehr schön, dass er dann da war. Und trotzdem habe ich entschieden, ich möchte jetzt nicht erzählen, er ist angekommen, sondern es muss offen bleiben, weil sozusagen sein Asylantrag war dann auch noch nicht bewilligt und ich wollte ein relativ offenes Ende haben. Und das waren so die einzigen Eingriffe in das, was sonst wirklich rein Dokument ist.
Durch diesen Zugang, den du gewählt hast, aber auch durch den Zugang, den wir im Beitrag gehört haben, interaktive Darstellungsformen, Apps und so weiter, kann man sicherlich Empathie hervorrufen bei den Menschen. Aber wo würdest du die Grenzen dieser Erzählform sehen?
Ja, das habe ich mich in letzter Zeit öfter gefragt, auch in Diskussion mit Leuten. Damals, als ich dann Freunden erzählt habe von diesem Chat, hatten wir kurz das Gefühl, oh, eigentlich sollte man fast eine App entwickeln, wo jeder mit jemandem auf Flucht in Kontakt treten kann. Dann war aber schnell klar, das geht nicht, das kann man nicht machen, denn für die Leute ist das Realität. Und ich kannte Faye, ist eine andere Situation, als zu sagen, wir vermitteln jetzt sozusagen Brieffreundschaften. Aber die Idee kam auf, im Moment muss man ja auch, in der Berichterstattung kann man auch sehen, es werden Leute auf der Flucht begleitet und mit dem Bewusstsein, dass das auch im tiefsten Unglück oder gar im Tod enden kann, denke ich, sind da ethische Grenzen oder Fragen relativ schnell erreicht. Ich muss rückwirkend auch sagen, dass ich damals eben den Gedanken gar nicht zugelassen habe, dass er die Flucht nicht überleben könnte. Das war, ja, habe ich vielleicht verdrängt, ich weiß es nicht. Also ich glaube, da müssen Grenzen sein, wie sehr man in so eine Live-Doku geht. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, ich bin noch hier nicht in einer Doku-Soap.
Es ist voyeuristisch dann, oder?
Ja, eben. Also es kann voyeuristisch werden. Ich glaube, das ist schon eine Gefahr. Die Web-Dokus, die erwähnt wurden, ich glaube, dass die gut sind, um etwas nachzuvollziehen. Den Text, den wir veröffentlicht haben, glaube ich, der betont nochmal stärker eben das Verhältnis von einem Leben hier zu einem Leben woanders, hat nochmal einen anderen Aspekt. Und ansonsten finde ich, dass eben die Bilder, die wir jetzt sehen, das Bild von dem kleinen Eilan oder überhaupt die Vorstellung von diesem LKW, da sieht man, dass wiederum auch sehr klassische Medien eigentlich eine sehr starke Empathie erzeugen können.
Julia Theke, vielen Dank. Unter dem Titel »Mein Akku ist leer« hat sie jetzt ihre Dialoge mit dem Flüchtling Faith veröffentlicht. Alle Infos und Links dazu auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de.